Er war der Vernehmende bei den Lebensbeichten von Peter Jürgen Burg. Er war der Vernehmende beim ersten RAF-Kronzeugen Werner Lotze. Er war Anklagevertreter gegen Werner Lotze, Sigrid Sterneberg, Ralf Baptist Friedrich und eben Eva Haule. Soweit allein der Ausschnitt aus seinem Wirken im Kontext des Linksliberalismus. Richtiger wäre also der Titel gewesen: Der deutsche Herbst aus der Sicht eines Insiders. Klaus Pflieger hat seine Kenntnisse in zwei Büchern zusammengefasst. Sie sind Klassiker der Terrorismusforschung. 1997 stellte er die Arbeit Die Aktion Spindi über die Schleierentführung vor. Sein Band Die Rote Armee-Fraktion, 14.05.1970 bis 28.04.1998, wurden 2004 zum ersten Mal und 2007 erweitert und aktuell zum zweiten Mal veröffentlicht. Sie können oben dieses Buch auch erwerben. Ich empfehle es Ihnen und ich weiß, dass Herr Pflieger nachher auch bereit ist, seine Unterschrift hier zu leisten und ein Autogramm zu geben. Gerne hätte ich Ihnen auch gesagt, dass alle diese Bücher in unserem Informationszentrum einsehbar sind. Jedoch war das Interesse an der ersten Ausgabe so groß, dass es sich im Sinne des Paragraphen 242 Strafgesetzbuch verflüchtigt hat. Auch das spricht für die Kompetenz von Herrn Pflieger. Für die Nichtjuristen, es ist geklaut worden. Gestatten Sie mir noch vier kleine museale Anmerkungen, bevor ich das Wort an Herrn Pflieger gebe. Herr Pflieger, ganz herzlichen Dank, dass wir Ihre Robe, die Sie als Bundesanwalt trugen, als ein besonders aussagekräftiges Objekt in unsere zeithistorischen Sammlungen übernehmen dürfen. Es visualisiert das Handeln des Rechtsstaates in der Zeit größter Herausforderung. Zweitens, Herr Pflieger eröffnet heute eine dreiteilige Vortragsreihe zum 30. Jahrestag der Ereignisse des sogenannten Deutschen Herbstes. Am 15.10., und ich glaube, es liegen ja die Zettel auch aus, setzen wir die Serie fort mit einem Gespräch mit Stefan Aust über den neuen Film Der Bader-Meinhof-Komplex. Am 23. Oktober folgt ebenfalls um 19.30 Uhr eine Diskussionsveranstaltung zum gleichen Thema. Wolfgang Krauser, Professor Scholtisek werden anwesend sein und diskutieren, moderiert von Herrn Moritz Müller-Wirth von Die Zeit. Meine dritte museale Anmerkung. Im Foyer zwischen den Saaltüren da oben zeigen wir eine kleine Präsentation von Gerichtszeichnungen zum Thema RAF-Prozesse, die von Erich Dittmann, dem bekanntesten deutschen Gerichtszeichner, gezeichnet wurden. Wir haben diese Zeichnung ins Haus der Geschichte übernommen und sie sind eine der wenigen, fast die einzigen visuellen Eindrücke vom Geschehen in den Gerichtssälen. Denn Sie wissen, dass im Gerichtssaal das Filmen und Fotografieren verboten ist. Und wir sind sehr stolz, dass wir diese Zeichnung komplett von Erich Dittmann übernehmen konnten. Und ich empfehle Ihnen, nachher beim Hinausgehen vielleicht noch einen Blick drauf zu werfen. Vierte und letzte Bemerkung. Das Museum lebt stark vom Originalobjekt, wie Sie es hier sehen. Ich bin nochmal in unsere Sammlung hinabgestiegen und als Einstimmung auf das Thema darf ich Ihnen diese Vorführzange zeigen. Mit ihr wurde Andreas Bader von Klaus Bubeck, dem stellvertretenden Justizvollzugsleiter in Stuttgart, immer in den Gerichtssaal von Stuttgart Stammheim geführt. Was ich Ihnen jetzt abschließend zeige, ist ein Geschoss, bestehend aus einem Zündkopf, Zündkapsel mit Schrotpatrone, Nagel als Aufschlagzünder und Geschosskörper. Darin waren 25 Gramm Sprengstoff drin und dahinter ein vierflügliches Leitwerk. Dieses Geschoss ist Teil des Raketenwerfers, der am 25.08.1977, also vor 30 Jahren, auf das Gebäude der Bundesanwaltschaft gerichtet war. Von dem Terroristen Burg gebaut und Gott sei Dank hat es nicht funktioniert. Bog berichtet von Schussversuchen an einem Baum. Sie haben das vorher ausprobiert. Und er sagt, er berichtet über den Baum, nachdem er geschossen hatte, es war nichts davon, von dem Baum nämlich übrig geblieben. Herr Pflieger, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter lieber Herr Preisler, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die überaus freundliche Begrüßung. Es tut gut, wenn ein Schwabe von einem gebürtigen Schwaben begrüßt wird. Man versteht sich einfach. Aber man erkennt bei Ihnen den Schwaben weniger als bei mir. Aber wir haben uns vorher geeinigt, wir werden es nicht verheimlichen, wo wir herstammen. Jedenfalls bei Prozessen in Schleswig-Holstein habe ich keinen Dolmetscher benötigt. Ich brauche ihn hoffentlich heute auch nicht. Meine Damen und Herren, zwei, drei kleine Anmerkungen vorneweg. Es ist eine Ehre für mich, für meine Robe, dass ich sie hier Ihnen übergeben durfte. Sie hing jetzt 12 Jahre lang nutzlos in meinem Dienstzimmer, weil ich nicht mehr aktiver Staatsanwalt bin, sondern seit 12 Jahren Manager im Management der Justiz. Deshalb habe ich mich gefreut, dass die Robe, die etwa 300 Prozesstage bei der RAF getragen worden ist, eine würdige Verwendung findet. Es ist eine Ehre in der Tat für mich. Es steckt viel Angst und Arbeitsschweiß drin. Wer die Atmosphäre in Stammheim erlebt hat, das ist eine Belastung gewesen für alle Beteiligten, für alle Prozessbeteiligten. Und ich meine immer wieder, ich habe eine größere Straftat frei, wenn man bedenkt, was ich dort erlebt habe. Das war die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung, ich werde, wie Sie es, Herr Preisler, schon angedeutet haben, relativ viel persönlich Erlebtes berichten. Das ist, ich hoffe es, keine Wichtigtuerei, aber ich meine, Sie erleben relativ viel Authentisches und das macht die Sache vielleicht auch spannend für Sie. Das dritte werde ich Ihnen gleich vorführen. Ich möchte den Bogen spannen von dem, was wir bei der RAF erlebt haben, zu dem, was uns momentan ins Haus steht, nämlich der islamistische Terrorismus. Ich werde Ihnen so etwa eine gute Stunde vortragen und dann können wir uns ja unterhalten über frühere Zeiten, über Probleme damals, aber auch vielleicht über das, was momentan aktuell ist, Flugzeuge abschießen zum Beispiel. Ich will Ihnen schlicht und einfach kurz mal verdeutlichen die Parallele. Die RAF hat in 28 Jahren 34 Personen ermordet. 28 Jahre, 34 Morde. Ich will jetzt nicht unbedingt den 11. September mit über 3000 Toten Ihnen als Beispiel vorführen. Sie kennen dieses Bild, die Kofferbomber, die vor gut einem Jahr nahezu ein Chaos verursacht haben, hier im Kölner Bereich auch. Wenn das geklappt hätte, hätten wir genauso wie vor anderthalb Wochen, als Leute festgenommen worden sind, wohl im letzten Augenblick, hätten wir auf einen Schlag, bei einem Anschlag, eine dreistellige Totenzahl zu beklagen. Und deshalb ist mir es wichtig, auch heute Ihnen vor Augen zu führen, was haben wir aus der RAF-Zeit gelernt, was können wir vielleicht an Lehren für die heutige Zeit mitnehmen. Denn es gibt einen Satz, der mich fasziniert, vom obersten Verfassungsschützer Baden-Württembergs. Sie sehen ihn hier. Der Herr Schmalzl hat mal gesagt, es geht nicht mehr um die Frage des Ob wir einen solchen Anschlag islamistischer Art hier in Deutschland erleben, sondern nur um die Frage wann, wo und wie. Und wir kämpfen, wir Staatsanwälte, wir kämpfen darum, dass wir vor die Tat kommen, sie vermeiden. Bisher ist es uns gelungen. Mitten hinein ins Geschehen. Ich will es ganz kurz Ihnen nochmal vor Augen führen, obwohl Sie natürlich gerade in den letzten Wochen zuhauf mit diesem Thema konfrontiert worden sind. Aber als Einstieg ist es mir wichtig, Ihnen das nochmal zu zeigen. Das war der Tatort 5. September, gar nicht weit von hier in Köln, haben die RAF Terroristen der Fahrzeugkolonne Schleiers ein Hindernis, eine Falle bereitet. Sie wussten nämlich, dass er, der sonst in Stuttgart tätig war, als Arbeitgeberpräsident hier in Köln jeweils montags war und von Montag auf Dienstag immer hier in Köln übernachtet hat und eine kleine Bude hatte. Und dort musste er vorbeikommen mit seiner Fahrzeugkolonne, wenn er zu sich nach Hause in Köln wollte. Und das haben sie ausgespäht und haben dann dementsprechend genau dort zugeschlagen. Sie sehen vorne das helle Mercedes-Fahrzeug, das ist das Täterfahrzeug, das im letzten Augenblick vom Fußweg nach hinten gestoßen ist, wohl mit dem Kinderwagen zusammen das Hindernis bereitet hat, wo man nicht mehr ausweichen konnte. das erste Fahrzeug mit Schleier und seinem Fahrer ist, hat gerade noch halten können, das Fahrzeug seiner Begleiter ist noch aufgestoßen auf das vordere Fahrzeug und schon ging es los. Eine schreckliche Schießerei. Manche haben geglaubt, die später als Zeugen ausgesagt haben, Wild West, da wird ein Film gedreht. Manche haben gesagt, es müssen 8 bis 10 Täter gewesen sein. Es sind von den Tätern etwa 120 Schüsse abgegeben worden, bis alle Magazine leer waren. Die haben die Opfer durchsiebt auf ganz üble Art und Weise. 2 der Polizeibeamten sind noch aus dem Fahrzeug gekommen, auf der rechten Seite. Sie haben von ihren Maschinenpistolen noch Gebrauch gemacht, haben erste Schüsse abgegeben, aber sie waren schon tödlich verletzt und haben dementsprechend von den Angreifern niemand verletzt. Alle 3 waren dann, als die Polizei und die Feuerwehr alarmiert worden waren, schon tot im Begleitfahrzeug, lauter junge Polizeibeamte aus Stuttgart. Links sehen Sie den Fahrer Heinz Martschis, der Permanentschleier begleitet hat, der unbewaffnet war, sich also überhaupt nicht wehren konnte. Und hier rechts die 3 jungen Polizeibeamten. Mir geht es unter die Haut immer wieder, Ihnen wohl auch, aber mir ist es auch wichtig, dass es nicht immer nur die prominenten Opfer der RAF gab, sondern sehr, sehr viele Personen, deren Namen man heute fast nicht kennt. Und ich erlebe das immer wieder hautnah. Bei mir im Nachbarort wohnt die Familie Ulmer, der Vater, die Schwester. Und ich kriege das immer wieder mit, wenn die bei Vorträgen bei mir dabei sind, wie die bis heute leiden unter dem Verlust des Vaters, des Sohnes, des Bruders. Also ganz schreckliche Dinge. Und die natürlich auch darunter leiden, wenn sie sehen, wenn Terroristen nach einigen Jahren wieder auf freien Fuß kommen, während sie einen permanenten Verlust zu ertragen haben. Also das waren die Opfer unmittelbar am Anschlagsort in Köln. Er war das Ziel. Er ist unverletzt vom Tatort weggeführt worden in einem VW-Bus. Er sollte die Geisel sein. Man weiß heute, dass neben Ponto er das zweite Opfer sein sollte. Ponto, wenige Wochen vorher, sollte entführt werden. Er hat sich gewehrt und ist dementsprechend erschossen worden von den Tätern, weil es ein Gerangel mit Klar gab. Die beiden sollten dezentral als die Erpressungsopfer gelten, um das zu erreichen, was das Ziel des Anschlags war. Ich darf Ihnen das Original hier zeigen. Das ist das erste Schreiben der RAF an die Bundesregierung, das am Tag nach der Schleierentführung bei einem Pfarrer hier im Rhein-Main-Gebiet abgegeben wurde und wo die Forderungen aufgestellt werden, was man vorhat. Man will die Freilassung von insgesamt 11 Terroristen, RAF und Bewegung 2. Juni, an der Spitze die berühmten Stammheimer, wie sie hießen, Bader, Enslin, Raspe und Becker. Die sollten also an der Spitze zuerst freikommen. Wer gesondert aufgeführt worden ist, war hier Günter Sonnenberg. Die anderen waren gedacht, ausgeflogen zu werden. Er hatte im Mai 1977, also wenige Monate vorher, bei einer Schießerei mit der Polizei in Singen am Bodensee einen schweren Kopfschuss erlitten und war dementsprechend nicht transportfähig. Deshalb sollte er nur freigelassen werden. Interessant, mit ihm war unterwegs Verena Becker, die bei dieser Lorenz-Entführung freigepresst worden war und entgegen aller Versprechungen, man werde nichts mehr tun, wenn man freigelassen wird, sind sie wieder nach Europa, nach Deutschland zurückgekehrt und haben weitergemacht. Außerdem sollte jedem dieser 11 Terroristen, die inhaftiert waren, ein Betrag von 100.000 D-Mark mitgegeben werden. Mitgeschickt worden ist genau auch das Bild, das immer wieder auch durch die Medien ging. Das war das allererste Bild. Sie sehen es, RAF-Emblem im Hintergrund, vorne drauf, Gefangener der RAF, einen Tag nach der Entführung in Köln. Häufig dann noch verbunden mit Videoaufnahmen, wo Schleier selbst zu hören war. Das war also das, was man da erlebt hat im September, im deutschen Herbst 77. Der Rückblick, fast die identischen Bilder, hier Schleier, 2 Jahre vorher, 2,5 Jahre vorher, hatte man fast die identische Situation. Peter Lorenz war damals Chef der Berliner CDU und er wurde, nachdem ein ähnlicher Versuch gegen den Chef des Kammergerichts in Berlin schiefgegangen war. Er ist dann auch erschossen worden von Drenkmann. ist er entführt worden, ähnlich wie Schleyer. Auf der Straße hat man ihm ein Hindernis bereitet, seinen Fahrer niedergeschlagen, ihn in ein Kellerloch verschleppt und hat die Freilassung von 6 Terroristen verlangt. Damals musste der ehemalige regierende Bürgermeister Alberts mitfliegen als Garant und bei der Rückkehr hat er den berühmten Satz gesagt, so ein Tag so wunderschön wie heute. Das war ihm vorgegeben als Signal dafür, dass die Freigepressten in Aden frei sind und Lorenz wieder freigelassen werden kann. Damals hat sich die Bundesregierung erpressen lassen. Man hat nachgegeben, man hat die Forderung der Entführer von Lorenz erfüllt und dementsprechend hat man ihm dadurch das Leben gerettet. Ich darf Ihnen ein Papier zeigen, einen Erlass von Friedrich dem Großen aus dem 18. Jahrhundert. Dieser Text hing bei meinem Chef Kurt Rebmann in dessen Dienstzimmer. Heute hängt es bei mir einfach, weil ich das für einen ausgesprochen wichtigen Gedanken halte, ob sich ein Staat erpressen lassen darf. Also erpressen wie bei Lorenz soll man nachgeben. Und Friedrich der Große hat damals schon, als er noch nicht in einer Gefangenschaftssituation war, gesagt, für den Fall, dass ich dem Feind in die Hände falle, dann verhaltet euch so, als ob ich nie auf der Welt gewesen wäre. Also gebt keine Provinzen, gebt kein Lösegeld, lasst euch ja nicht erpressen. Das war sein Befehl an seine Untergebenen. Der Staat darf sich nicht erpressen lassen. Das ist auch die einzig richtige Entscheidung. So wie man aus heutiger Sicht sagen muss, man hätte schon bei Lorenz nicht nachgeben dürfen. Dann hätte es, das ist meine sichere Überzeugung, keine Schleierentführung gegeben. Das wäre schlimm für Lorenz gewesen, so wie es jetzt schlimm für Schleyer war. Aber wir haben, und das ist das Ergebnis, wir haben seither, seit der Schleierentführung, keine einzige Entführung mehr mit politischem Hintergrund. Dementsprechend hat damals die Regierung um Helmut Schmidt im Einvernehmen mit der Opposition, damals gab es den großen Krisenstab, man hat nicht gegeneinander gearbeitet, wo es jetzt um den Angriff auf den Staat ging, sondern man hat gemeinsam entschieden und man hat gemeinsam nicht irgendwelche Profite gezogen als Partei, sondern man hat insbesondere gemeinsam entschieden, das Letzte war das Entscheidende, die Gefangenen nicht freizulassen. Das war der Beschluss schon in den ersten Tagen der Entführung. Die anderen waren selbstverständlich, natürlich hat man nach Schleyer gesucht, man wollte die Täter fassen, man wollte sein Leben retten. Dementsprechend hat die Regierung auf Zeit gearbeitet. Man hat permanent Lebenszeichen aktueller Art verlangt. Man hat immer darauf hingewiesen, man werde ja keine Gefangenen freilassen, wenn dann Schleyer schon tot ist. Und so hat man die Sache in die Länge gezogen. Man hat einen Vermittler, Payot, in Genf eingeschaltet. Alles, um Zeit zu gewinnen, um bei der Verhandlungsarbeit den Tätern auf die Spur zu kommen, um Schleyer zu befreien. Ich werde nachher eine schlimme Geschichte Ihnen noch erzählen. Es hat also ewig gedauert, hier das Bild nach 20 Tagen der Haft. Insgesamt hat Schleyer 43 Tage als Geisel sich in den Händen der RAF befunden. Weil die Geschichte nicht voranging, Sie merken, ich mache es relativ schnell, haben die Palästinenser, die ein ganz, ganz enges Verhältnis zur RAF hatten, permanent. Die ersten Ausbildungsorte waren bei den Palästinensern, als man im Jahr 70 nach der Baderbefreiung sich zunächst mal trainieren lassen wollte, weil man Terrorismus gar nicht drauf hatte, ist man zu den Palästinensern gegangen und hat dort in Ausbildungslagern diesen Schliff bekommen, permanent auch Kontakt gehabt. Es gab gegenseitige Hilfeleistungen. Und während der Schleyer-Entführung ist ein Großteil der RAF nach Bagdad gegangen, in einen Ruheraum, wie es hieß, weil man diese Leute in Europa nicht mehr benötigt hat. Es wurde auf wenige Personen beschränkt, die bei Schleyer dranblieben. Und dort kam das Angebot der Palästinenser vom obersten Chef, wir helfen euch, wir unterstützen eure Schleyer-Entführung, wir können euch anbieten, entweder die Besetzung einer deutschen Botschaft, wie vorher schon mal in Stockholm, in Kuwait war angeboten, oder die Entführung eines Flugzeugs. Beide Pläne waren fix und fertig. Und Mohnhaupt und Boog, das wissen wir heute, haben dann entschieden, dass man nicht diese Botschaftsbesetzung haben will, sondern die Flugzeugentführung. Daraufhin sind in Palma de Mallorca 4 junge Palästinenser, 2 Pärchen, an Bord dieser Landshutmaschine der Lufthansa gegangen. sind nicht kontrolliert worden und haben dann ernst gemacht, haben das Flugzeug besetzt, die Leute bedroht. Eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Ich werde ein paar wenige Dinge erzählen. Manches haben Sie ja auch filmisch schon dargestellt bekommen, aber es ist zutiefst beeindruckend. Man hat dann alsbald, schon am Tag danach, nach dieser Flugzeugentführung, die schriftlichen Forderungen bekommen, die identisch waren und die insbesondere gemeinsam unterzeichnet waren von den Palästinensern unter RAF. Sie sehen hier wieder die identische Forderung, Freilassung dieser 11 Gesinnungsgenossen der RAF und der Bewegung 2. Juni aus den Gefängnissen und Zahlung von 100.000 D-Mark. Außerdem kam hinzu jetzt als Forderung, ich habe es jetzt nicht hier extra herausgezogen, die Freilassung von 2 Palästinensern, die sich in türkischer Haft befanden. Sie können es namentlich vielleicht sehen. Wichtig war noch jetzt jedenfalls für Deutschland, dass die Palästinenser auch aus diesem Zusatz zur Schleierentführung profitieren wollten. Man sollte also die Bundesregierung zusätzlich einen Betrag von 15 Millionen US-Dollar zahlen. Es sind dann auch gleich die Instruktionen mitgeschickt worden, wie das übergeben werden sollte, dieses Geld. Ich komme noch mal drauf zu sprechen dann. Es ging dann los, man kann es wirklich als Odyssee durch den Nahen Osten bezeichnen. Eine ganz, ganz schreckliche Geschichte. Man kann es kaum glauben, was damals von diesen Leuten ertragen werden musste. Angefangen hat es in Palma de Mallorca, etwa in Höhe von Marseille kam dann der Überfall mit Handgranaten, mit Waffen und hat man die Flugzeuggruppe gezwungen, nach Rom abzubiegen. Und in Rom wurden dann auch die ersten Forderungen aufgestellt. Interessant war, dass man weiterfliegen wollte und interessant war auch für mich, dass alle Länder versucht haben, ein Landen dieser Lufthansa-Maschine Landshut zu verhindern. Die haben nachts die Positionslichter an den Landepisten ausgeschaltet. Tagsüber haben sie Lastwagen, Tankwagen teilweise auf die Landepiste gestellt, damit das Ding ja nicht runterkommt. Man wollte damit nichts zu tun haben. Und wie gefährlich das war, haben die Zeugen alle gesagt, denn der Sprit ging langsam aus und in einem Fall, es war in Larnaca, musste man runter, weil einfach ein Weiterfliegen wegen Spritmangels nicht möglich war. Und im letzten Augenblick wurde die Landebahn dann freigemacht. Es hatte damals schreckliche Situationen. Man hat insbesondere, Sie haben es vielleicht gesehen, die Frau mit 19 Jahren, eine junge Frau, wurde an die Spitze der Liste gesetzt, die Reihenfolge der zu Erschießenden ausmachen sollte. Was Vergleichbares hatten wir schon beim Überfall auf die Botschaft in Stockholm erlebt. Da hatte man eine Liste aufgemacht, in welche Reihenfolge die Geiseln erschossen werden und daran haben sich die Täter gehalten. Also jeder wusste, ich bin als Nächster dran. In Stockholm war es dann so, dass es kurz bevor der Dritte erschossen worden ist, durch einen Zufall eine Sprengstoffladung hochgegangen ist und so dieses Drama beendet worden ist. So war es jetzt auch hier. Es wurde immer damit gedroht, wenn einer nicht spurt, wenn irgendwas schiefläuft, wird erschossen und die erste Frau sollte dieses 19-jährige Mädchen, möchte man sagen, sein. Eine Situation, so hat sie es auch neulich wieder beschrieben, war, muss man sich auf der Zunge zergehen, das ist der falsche Begriff, muss man sich mal vorstellen, ein Tower hat sich geweigert, die Maschine aufzutanken. Daraufhin wurde sie an die Tür gestellt, eine Pistole an die Schläfe und er hat eine Frist von 3 Minuten gesetzt, hat runtergezählt und die Frau hat gesagt, also ja, im einstelligen Sekundenbereich ist plötzlich der Tankwagen aufgetaucht. Wir tanken auf. Sie ist dann ohnmächtig zusammengesunken, haben alle anderen berichtet, über längere Zeit ohnmächtig gewesen. Sie war fest davon überzeugt, erschossen zu werden. Und an der Stelle, an der die Pistole angesetzt war, hatte sie über Monate hinweg noch einen Druckschmerz psychischer Art. Frauen wurden aufgefordert, sich am nächsten Tag zur Erschießung zu melden, weil man Schreibgeräte gefunden hat, an deren Spitze ein 5-zackiger Stern zu sehen war. Das wurde als Juden-Eigentum angesehen und als Beleg dafür, dass der Besitzer Jude ist und dementsprechend am nächsten Morgen antreten zur Exekution. Das hat der Kapitän Schumann mit Mühe und Not dem Anführer Mahmud ausgeredet und die Frauen haben Glück gehabt. Eine andere Frau, die wirklich Jüdin war, hat mit dem Leben schon abgeschlossen, hat Gebete gesprochen, hat der Stewardess ihr ganzes Hab und Gut ausgehändigt und hat sie gebeten, dem Mann Grüße auszurichten. Also das muss man sich vorstellen. Dann dazu hinkam, dass die Klimageräte ausgefallen waren. Man hat geschätzt, dass die Temperatur auf jenseits von 60 Grad gestiegen ist. Insbesondere hat man den Leuten verboten, auch auf die Toilette zu gehen, sodass sie ihre Notdurft auf den Sitzen verrichten musste. Also etwas, was schon unmenschlich war, was natürlich die ganze Atmosphäre vom Gestank, von der Hitze her nahezu unerträglich gemacht hat. Und wenn man bedenkt, dass da auch alte, aber speziell auch junge Leute unter den Geißeln waren, eine ganz, ganz schlimme Sache. Der traurige und schreckliche Höhepunkt war die Ermordung von Jürgen Schumann, und zwar in Aden. Aden hat sich bis zuletzt geweigert, die Maschine landen zu lassen. Man hat dort nicht die Landebahn freigemacht. Und als der Sprit zu Ende ging, musste die Maschine neben der Landebahn aufsetzen, was eine fliegerische Meisterleistung gewesen sein muss. Jedenfalls haben es alle unversehrt überlebt, unbeschädigt, unverletzt. Und Schumann hat darum gebeten, weil klar war, sie müssen weiterfliegen, das Flugzeug von außen zu inspizieren, ob das überhaupt noch flugtauglich ist. Und was man heute weiß, er hat dann Kontakt aufgenommen zu den örtlichen Sicherheitskräften, was ihm untersagt war. Er kam lange Zeit auch nicht zurück. Und es war ihm auch klar, dass mit großer Wahrscheinlichkeit es zu seinem Schaden sein wird, möglicherweise sogar seinen Tod bereitet. Denn sie waren ihm vorher schon auf die Schliche gekommen, die Attentäter, weil er über Mikrofon nach draußen gegeben hatte, durch verdeckte Signale, dass es vier Geiselnehmer waren, zwei Frauen, zwei Männer. Das wurde dann dummerweise von dem örtlichen Tower lauthals verkündet, sodass es die Attentäter auch mitbekommen haben, sodass er da schon Schwierigkeiten hatte, die Sache ja lebend zu überstehen. Also er kam, musste sich sofort vor dem Anführer Mahmud niederknien, wurde gefragt, are you guilty or not guilty? In den Urteilen steht überall, so sagen es auch die Zeugen, er hatte gar keine Gelegenheit zu antworten, sich zu entschuldigen, zu erklären. Denn wie wir heute wissen, er hat darum gekämpft, dass der Tower die Forderungen der Entführer erfüllt. Er hat also im Sinne der Entführer agiert. Und der Anführer hat ihm dann mit einem Schuss ins Gesicht das Leben ausgelöscht. Interessant, schlimm, aber für mich noch mindestens genauso schlimm. Die Passagiere wurden aufgefordert, zuzusehen. Und derjenige, der schreit oder heult, wird genauso erschossen. Also dieser Psychoterror war etwas, was ja unmenschlich war. Und dann muss man sich vorstellen, dann hat man die Leiche Schumann so, wie sie umgefallen, wie er umgefallen ist, zwischen den Reihen liegen lassen, bis er dann bei dieser Temperatur angefangen hat zu verwesen und man das gemerkt hat. Und dann hat man ihn stehend in einen Schrank gestellt und ihn dann bei der nächsten Gelegenheit auf einer Rutsche aus dem Flugzeug befördert. Eine ganz, 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 ganz schlimme Sache, was die Leute dort durchgemacht haben. Auch mit dem Überschütten von Alkohol, um schneller zu brennen. Das war Psychoterror pur. Sie wissen alle, dass das Ende Mogadischu war, das erfreuliche Ende, jedenfalls für diejenigen, die es damals miterlebt haben, mitgelitten haben und aufgeatmet haben. Permanent ist hinterhergeflogen hinter dieser Lufthansa-Maschine Landshut ein Extraflugzeug der Bundeswehr. An Bord war Ben Wisch, wie er genannt worden ist, Minister Wischnewski, ein Freund von Helmut Schmidt, der für den arabischen Raum gute Kontakte hatte und der erreichen sollte, dass dort deutsche Einheiten aktiv werden dürfen, nicht wie die Israelis es einmal gemacht haben bei Entebbe, ohne Zustimmung einfach hinzufliegen nach Kenia, zu befreien und wieder abzuhauen. Also das Ziel war, die berühmte GSG 9 zum Einsatz zu bringen. Die war gegründet worden nach dem Debakel anlässlich der Olympiade in München, als ein Hubschrauber befreit werden sollte, die Insassen, und wo alle dann zu Tode kamen. Da hat man sich geschworen, man muss dafür vorbereitet sein. Und sie waren genau auf diese Situation vorbereitet, nämlich ein besetztes Flugzeug mit Geiseln. Permanent hinterhergeflogen, und Ben Wisch hat es geschafft, in Somalia diese Zustimmung zu bekommen vom Ministerpräsidenten. Auch Helmut Schmidt hat es erreicht. Man hat sich nachher auch dafür erkenntlich gezeigt. Und dann hat man in der Nacht zum 18. Oktober, kurz nach Mitternacht, 0.05 Uhr war es, mit auf das Zeichen Feuerball zugegriffen, hat zunächst eine Blendgranate geworfen, was alle oder ein Feuer gemacht, was alle Entführer in den Bug des Flugzeugs gezogen hat, und dann hat man zugegriffen mit Blendgranaten, mit Schreckgeräuschen, sodass die Täter zunächst mal vor Schrecken lahmgelegt waren. Von den Vieren sind drei erschossen worden im Flugzeug. Eine Entführerin, auf die ich auch zu sprechen komme, hat überlebt. Gott sei Dank, alle Passagiere, alle Insassen des Flugzeugs, auch alle Befreier aus der GSG 9 haben überlebt. Einer hat einen Halsdurchschuss erlitten, so habe ich es im Protokoll gelesen, der aber nicht lebensgefährlich gewesen sei. Dieses Bild ging damals um die Welt. Das hat mich speziell fasziniert, weil auf der Trage liegen die schwer verletzte Suhaila Andraves, das war die überlebende junge Palästinenserin, noch das Victory-Zeichen gemacht hat als Symbol. Das geht jetzt noch weiter. Und wer ihn kennt, Böden war damals in der Mitte der Repräsentant der Bundesrepublik auch vor Ort. Ich habe ihn später erlebt, speziell bei der Festnahme von Glau, wie ich ihn hautnah erlebt habe. Wir da haben damals, die das erlebt haben, aufgeatmet. Wir hatten ja die Sorge, dass die 0815-Verbraucher, der Durchschnittsadressat, der da in der Maschine saß, sein Leben lassen könnte, und waren deshalb dankbar und hochzufrieden, dass es in Mogadischu gut ging, ohne Tote, ohne Schwerverletzte. Und dann kam der Schrecken am nächsten Morgen, als man in Stammheim, wo die wichtigsten Terroristen einsaß, die Zellen aufgemacht hat, kurz nach 7 Uhr, hat man zunächst ihn vorgefunden. Jan-Karl Raspe lag in einer Blutlache neben sich, eine Waffe, und er lebte noch. Und als man dann die Zelle von Bader aufgemacht hat, war dieses Bild zu sehen. Ich bitte um Nachsicht, dass ich Ihnen das nicht ersparen kann und will. Er war schon tot. Er lag ebenfalls in einer Blutlache. Auch er hatte eine Waffe neben sich. Der Schusskanal lief vom Nacken, also an der Haargrenze, von hinten nach vorne und hatte einen Ausschuss im Schläfenbereich. Und als man dann die Zelle von Enslin aufgemacht war, hat man dieses Bild gesehen. Sie hing bereits tot, aufgehängt am Gitter ihres Zellenfensters. Die identische Situation, die wir im Jahr 1975 schon einmal so gesehen hatten, nämlich als Ulrike Meinhof sich auch in Stammheim erhängt hatte. Sofort wurde damals behauptet, lange Zeit behauptet und besonders intensiv behauptet, auch von den Verteidigern, von der Szene, speziell Schilly habe ich da in Erinnerung. Das ist das Einzige, was ich ihm wirklich krumm nehme, dass er das, obwohl es bessere Erkenntnisse gab, behauptet hat, die Stammheimer seien vom Staat ermordet worden. Natürlich hat man die Luft angehalten, was geschieht mit Hans-Martin Schleyer. Diejenigen, die freigepresst werden sollten, jedenfalls die wichtigsten, waren tot. Jan-Karl Raspe verstarb auf dem Weg ins Stuttgarter Krankenhaus, also drei Tote in dieser Nacht. Und ja, diejenigen, die die Freipressung bewirken sollten, die Passagiere, waren ja auch befreit. Also würden sie ihn laufen lassen oder ihn umbringen. Und einen Tag später kam bei dpa in Stuttgart ein Anruf ein. Wir haben 5 Jahre später in einem Erzdepot der RAF diesen Zettel gefunden. Das ist das Original. Und eine Frau, die sich jetzt im Film neulich geoutet hat, was wir bisher nicht wussten, ich auch nicht, Silke Meyer-Witt, hat diesen Text verlesen, hat sie selber eingestanden, nämlich, dass man nach 43 Tagen Hans-Martin Schleyers Existenz beendet hat und dass Helmut Schmidt ihn jetzt in einem Audi 100 mit Bad Homburger Kennzeichen im elsässischen Mühlhausen abholen kann. Und unten endet es, der Kampf hat erst begonnen, also der Kampf geht weiter. Vielleicht nicht uninteressant noch das letzte Kommando Siegfried Hausner. Die RAF hat immer ihre Anschläge einem toten oder schwerverletzten RAF-Mitglied gewidmet und er war im Zusammenhang mit dem Stockholmer Überfall auf die deutsche Botschaft verbrannt, schwer verletzt und gestorben. Natürlich ist die Polizei sofort ins Elsass gefahren nach diesen Mühlhausen und man hat dann auch sofort diesen grünen Audi 100, Sie sehen ihn hier, gefunden an der besagten Stelle und als man den Kofferraum aufgemacht hat, hat man dieses Bild gesehen, der tote Hans-Martin Schleyer, dessen Leiche am Kopf 3 Einschüsse aufwies und der schon einige Stunden tot war. Ein schreckliches Ende dieser schrecklichen Zeit. Schleyer war tot. Wer Helmut Schmidt immer wieder erlebt hat, der sagt, er habe Schuld auf sich geladen, nicht im strafrechtlichen Sinn, sondern er hat natürlich die Kausalkette in Gang gesetzt, die letztlich Hans-Martin Schleyers Tod bewirkt hat. Natürlich gab es für mich und gibt es künftig auch keine Alternative zu dieser Entscheidung. Ich darf Ihnen jetzt Dinge erzählen, die ich selber erlebt habe. Ich darf anfangen mit den sogenannten Todesermittlungsverfahren in Stuttgart. Ich war damals Mitglied der Staatsanwaltschaft Stuttgart, relativ jung noch. Und wir waren ein Team von 6, 7 Leuten, die sich mit dieser Frage befasst haben. Ist die Behauptung richtig, dass die Stammheimer ermordet worden sind? Die örtliche Staatsanwaltschaft ist immer zuständig, wenn ein Zweifel an einem natürlichen Tod besteht. Und sie muss immer eingreifen, das ist feste Regel vorgeschrieben, wenn in einer Vollzugsanstalt jemand zu Tode kommt. Und wir haben das also überprüft. Wir haben am ersten Tag sofort auch ausländische Sachverständige beigezogen aus Österreich, aus der Schweiz, um nicht den Eindruck zu erwecken, Deutschland würde hier intern etwas mauscheln, was ausgesprochen wichtig war. Auch die Verteidiger durften anwesend sein. Und übereinstimmend haben alle Sachverständigen sofort erklärt, nicht zuletzt wegen der Schmauchspuren, dass bei den 2 Männern, dass die zu Tode gekommen sind durch eigenes Tun. Und auch bei Gudrun Enslin haben sie sofort auf und eindeutig auf Selbstmord entschieden. Dementsprechend hat, nachdem alle Randermittlungen abgeschlossen waren, die Staatsanwaltschaft Stuttgart, mein heutiger Vertreter, hat es damals abgeschlossen, wurde das Todesermittlungsverfahren eingestellt, weil es keinerlei Ansätze dafür gab, dass jemand Drittes diesen Tod verschuldet hätte. Ich komme vielleicht nachher noch darauf zu sprechen, weil ja aktuelle Behauptungen aufgestellt werden. Vielleicht kann ich es gleich machen. Man hat damals und in der Folgezeit immer wieder behauptet, die Stammheimer seien ermordet worden. Ich erzähle es auch immer wieder, weil es für mich ein Schlüsselerlebnis war. Ich war 78 in Frankreich im Urlaub und die Franzosen haben mir auf die Schulter geklopft. Toll, wie er das mit den Stammheimern erledigt hat. Man hat es also für möglich gehalten. Der Staat könnte eventuell Leute, die er in der Haft sitzen hat, umgebracht haben. Das ist mit der schlimmste Vorwurf, den man gegen einen Staat, auch gegen einen Staatsbediensteten erheben kann. Und deshalb war mir das schon wichtig, dass wir das aufklären. Und umso schlimmer war es, dass permanent auch von den Verteidigern und in der Szene immer wieder behauptet worden ist, die Stammheimer seien vom Staat umgebracht worden. Sie werden es nachher merken, dass heute das Gegenteil bewiesen ist und umso mehr trifft es mich jetzt, auch darauf werde ich nachher noch zu sprechen kommen, wenn jetzt ein Aus, der früher immer diese Mordversion vertreten hat, jetzt plötzlich eine Hilfskonstruktion einbaut. Wenn Sie sich schon umgebracht haben per Selbstmord, dann haben Sie das unter den Ohren des Staates gemacht. Ich komme aber auch da nochmal drauf zu sprechen. Es war für uns, für alle von uns nahezu unvorstellbar, dass in Stammheim, einem der sichersten Gefängnisse, Waffen existiert haben könnten im Besitz dieser Terroristen. Und noch im Herbst 1977, also nach dem Ende der Schleyer-Entführung, wurde uns von diesen beiden gesagt, wie die Waffen nach Stammheim gekommen sind. Das waren 2 Kuriere aus dem Büro Croissant. Croissant war damals wie 2 andere derjenige, der zwischen den Häftlingen vermittelt hat mit seinem Büro. Das war mein erster Prozess in Stammheim, noch für die Staatsanwaltschaft Stuttgart. 3 Anwälte haben dieses Informationssystem hauptsächlich betrieben, alle 3 rechtskräftig verurteilt. Croissant zu 2,5 Jahren, Kronewold in Hamburg zu 2 Jahren und einer namens Ströbele zu 10 Monaten in Berlin. Diese 3 waren aber nur an einem Informationssystem durch Schriftaustausch, also Austausch von Kassibern beteiligt. Ihnen kann nicht vorgeworfen werden, Sie hätten die Waffen nach Stammheim gebracht. Ich darf zunächst mal beschreiben, wie sie gebracht worden sind. Die beiden haben die Waffen besorgt, nachdem der Befehl vom siebten Stock in Stammheim kam, wir brauchen Waffen, 3 Stück. Und dann haben sie diese beschafft, haben sie so weit zerlegt, wie das möglich war, das Unnötige weggelassen, wie Griffschalen, und haben dann diese kleinen Teile in die Akten der Verteidiger eingebaut. Man hat in der Nähe der Mitte die Akten so ausgehöhlt, dass gerade Platz war für diese kleinen Teile, hat diese Aushöhlung dann verleimt und sie dem Verteidiger mit auf den Weg gegeben, in das sogenannte Mehrzweckgebäude in Stammheim, wo der Prozess stattfand. Man wusste, dass es ein Heiligtum für uns ist, dass der Staat nicht in die Verteidigungsmaterialien Einblick bekommen darf. Das gilt bis heute und das muss auch so bleiben. Und dementsprechend waren die Sicherheitsbeamten gehalten, nur durch die Finger laufen zu lassen, ob da vielleicht was drin sein könnte, ohne von dem Verteidigungsinhalt Kenntnis zu nehmen. Es war also klar, so weit rein dürfen die gar nicht schauen, wo diese Teile versteckt waren. Es war also kein Problem, diesen Ordner mit ins Prozessgebäude zu bekommen, und die Angeklagten hatten die identischen Ordner zur Prozessvorbereitung, die sie auch im Gefängnis in ihren Zellen hatten. Die Ordner mussten nur ausgetauscht werden und schon waren sie diese Aktenteile, diese Waffen in Stammheim. Das ist der Weg. Was schlimm war, bis heute, vor einem Jahr, als Baden-Württemberg 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, ist in einem Blatt behauptet worden, es sei bis heute unklar, wie die Waffen nach Stammheim gekommen sind. Das dreht einem Justizangehörigen, speziell Richtern, die darüber befunden haben, den Magen rum. Die haben in 2 Prozessen über Monate hinweg rechtskräftig festgestellt, wie die Waffen reingekommen sind, und wir wissen auch, wer es gewesen ist. Diese beiden waren es aus dem Büro Croissant, die Rechtsanwälte Arndt Müller und Armin Neverla, haben nicht nur die Waffenteile, sondern auch eine Minox-Kamera und andere Dinge, teilweise zum Test, ob das überhaupt geht, hineingeschmuggelt. Rechtskräftig verurteilt als derjenige, der die Waffenteile transportiert hat, hat das Gericht Arndt Müller identifiziert. Also es besteht überhaupt kein Zweifel, wie die Waffen nach Stammheim gekommen sind und wer dafür verantwortlich ist. Suhaila Andrawes Saye hat in Somalia eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren bekommen. Sie ist, wie wir dann irgendwann mitbekommen haben, im Herbst 1978, knapp ein Jahr nach diesem Drama von Mogadischu, dort freigelassen worden, ersichtlich auf Druck der Palästinenser. Solche Länder sind nun einmal erpressbar und sind dann bereit, solche Dinge zu machen. Wir haben dann sie mit Haftbefehl gesucht und 1994 ist sie in Oslo verhaftet worden, nach Deutschland ausgeliefert worden und vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht rechtskräftig wegen dieser Tat verurteilt worden. Sie merken, das ist ein Schnelldurchgang durch die Geschichte, auch damit wir nachher noch etwas diskutieren können. Fahndung und Pannen. Ich möchte mit einer und mit der schlimmsten Panne anfangen und auch sofort wieder aufhören. Weil es hier in der Nähe von Köln auch passiert ist, dieses schreckliche Ereignis von Erfstadt Liblar, nämlich dass der entscheidende Hinweis, der Schleier gerettet hätte, nicht an der richtigen Stelle ankam. Man hatte damals von Herold erfunden, zu Recht und exzellent, eine Rasterfahndung, in der man gerastert hat nach typischen Verhaltensweisen der Terroristen, zum Beispiel anonyme Hochhäuser, insbesondere kein Bankkonto, von dem man aus überwiesen hat, Miete, Strom, Wasser, sondern Barzahlungen oder Postüberweisungen. Und wenn man das gerastert hat, ist diese Wohnung herausgekommen. Das ist der Grundriss der Wohnung, in der Hans-Martin Schleier die ersten 10 Tage gefangen gehalten wurde. Absolut sicher heute, auch durch Insider-Aussagen bestätigt. Man hat diese Wohnung identifiziert, nicht zuletzt, weil man an den Stellen, wo diese Plakate angebracht waren, vor denen Schleier fotografiert worden ist, hat man genau identifizieren können. Eine Hochhauswohnung in Erfstadt Liblar und hier der Grundriss. Sie sehen Abstellkammer 1,28 Quadratmeter. Dort wurde er gefangen gehalten. Man hat, als man dann die Wohnung später aufgemacht hat, diesen Schrank vorgefunden, der ausgekleidet war mit Schaumstoff, damit man ja nichts von ihm gehört hat, damit er sich nicht erkennbar machen konnte. Und insbesondere war, man möchte sagen, ein Fleischerhaken angebracht, wie für einen Hund, den man dort angekettet hat. Also das war das Gefängnis. Bog zum Beispiel hat bestritten, dass Schleyer dort gefangen gehalten wurde. Wir haben DNA-Material dort in diesem Schrank gefunden, das eindeutig Schleyer zuzuordnen war. Die örtliche Polizei hat bei der Rasterung genau diese Wohnung entdeckt. Sie stand schon davor und war davon überzeugt, das ist die richtige Wohnung. Nur, sie durfte nicht zugreifen, denn der Zugriff war eindeutig nur vorbehalten dem Bundeskriminalamt. Nur dort kam die Meldung nie an, jedenfalls nicht an der richtigen Stelle. Wer die Mogadischu-Befreiung vor Augen hat, hat keinen Zweifel. Ich jedenfalls habe keine Zweifel, Schleyer wäre lebend befreit worden. Eine schreckliche Geschichte. Es gab anschließend eine Höcherl-Kommission, nach dem früheren Minister Höcherl benannt. Die hat sich dieser Thematik angenommen, woran es denn lag, wieso ein Fehler passieren konnte. Solche Fehler werden wir nie mehr machen. Aber wir Menschen werden auch künftig Fehler machen. Das ist schlimm, aber das muss schlicht und einfach einkalkuliert werden. Ich möchte aber auch natürlich erfolgreiche Dinge berichten. Festnahmen. Er war der Erste aus dem harten Kern der RAF, von der Spitzentruppe, der inhaftiert wurde. Er, Stefan Wisniewski, wurde im Mai 1978, also ein Dreivierteljahr nach Beginn der Schleyer-Entführung, am Flughafen in Orly in Frankreich verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert. Von ihm hatten wir eine Tonbandstimme. Er hatte nämlich im Auftrag der Entführer Eberhard von Brauchitsch, den Freund von Schleyer, anrufen wollen, um den als Vermittler zur Bundesregierung zu gewinnen. Und die Sekretärin im Vorzimmer hat ihn hingehalten. Über Minuten hinweg, fantastisches Gespräch, wie die das geschafft hat, und hat nebenher ein Tonband mitlaufen lassen. Und wir können heute eine Stimme nahezu zuordnen wie einen Fingerabdruck. Insbesondere, Sie werden jetzt ab sofort bei mir auf die Zischlaute achten, SCH, ST, das sind die Dinge, die jeder von uns im Mund speziell formuliert. Und da gibt es so genaue Unterschiede, die man hört, die man aber auch visuell darstellen kann und faszinierend. Ich habe das später, Sie werden es gleich sehen, auch in einem Beispiel erlebt. Stefan Wisniewski war auch der Erste, der dann angeklagt worden ist wegen Beteiligung an der Schleyer-Aktion. Zweimal hat er lebenslänglich bekommen für die Tat in Köln, den Entführungsakt mit den vier Toten und für die Ermordung Schleyers eine gesonderte Tat, deshalb zweimal lebenslänglich. Auch da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Er war also der Erste, der für den deutschen Herbst rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Festnahmen, ich beschränke es auf die nötigsten, weil sie später auch nochmal eine Rolle spielen. Rolf Clemens Wagner ist 1979 in Zürich verhaftet worden nach einem Banküberfall, wo eine Passantin bei der Flucht durch einen Querschläger, als es zu einer Schießerei kam zwischen den Bankräubern aus der RAF und der Polizei, durch einen Querschläger in die Schläfe getroffen worden ist und zu Tode kam. Da ist er auf einer Bank sitzend einfach halt aufgegeben, sitzen geblieben mit der gesamten Beute aus diesem Banküberfall. Von ihm hatten wir auch eine Stimmprobe. Er war nämlich derjenige, der im Auftrag der RAF diese, wie viel waren es, 10 Millionen US-Dollar an Land ziehen sollte. Und zwar war bei der Instruktion vorgesehen, dass der Sohn Schleyers für den Geldtransport herhalten sollte. Er sollte diesen Geldbetrag in einem Koffer transportieren. Es war schon von den RAF-Leuten ein Flug um die halbe Welt gebucht. Die Tickets haben wir gefunden, auf den Namen Schlier. Und er hat dann versucht, Schleyer in diesen Flug zu lotsen. Wir wissen auch heute, dass der Koffer in Algier bei dieser langen Flug um die halbe Welt ausgetauscht werden sollte und so in den Besitz der Palästinenser kommen sollte. Schleyer war bereit, um seinen Vater zu retten. Die Bundesregierung hat es damals unterbunden. Nicht wegen des Geldes, sondern weil man keine zweite Geisel namens Schleyer in die Hände der Palästinenser oder der RAF kommen lassen wollte. Dementsprechend ist so jedenfalls die heutige Version, ist die Medienwelt informiert worden über dieses beabsichtigte Vorgehen, hat sich an die Fersen natürlich von Schleyer Junior geheftet und dementsprechend war eine Übergabe nicht mehr möglich. Man hat sich dann geeinigt in zahlreichen Telefonaten mit Wagner, dass der Geldbetrag den freizulassenden Terroristen mitgegeben wird. Er war also der Zweite, der dementsprechend wegen Beteiligung an Schleyer rechtskräftig zu lebenslänglich verurteilt worden ist. Sieglinde Hoffmann ist im Mai 1980 verhaftet worden in Paris, just in dem Moment, als die Bewegung 2. Juni sich der RAF angeschlossen hat. Bei ihr hatten der Mann nur einen Haftbefehl wegen Beteiligung an der versuchten Ponto-Entführung und weil die Franzosen einen anderen Täterbegriff haben, durfte sie nicht wegen Mordes verfolgt werden, sondern nur wegen versuchter Entführung mit Todesfolge, hat dementsprechend nur in Anführungszeichen 15 Jahre, aber kein lebenslänglich bekommen. Im Januar 1981 ist er in Hamburg verhaftet worden, Peter Jürgen Boog. Er hatte dort schon ein Jahr lang von der RAF getrennt gelebt, unter falschem Namen, war also der erste Aussteiger aus der RAF. Für ihn war ich zuständig. Ich hatte im August 1980 die Abordnung zur Bundesanwaltschaft bekommen als Hiwi. Und das war nach dem Anschlag aufs Oktoberfest im Herbst 80 mein erster großer Fall. Wir haben einen Haftbefehl gehabt gegen ihn wegen Beteiligung an dem Raketenwerferanschlag, dem versuchten auf die Bundesanwaltschaft. Wir haben ja vorher eine Rakete gesehen. Wegen Beteiligung, dort gab es zahlreiche Fingerabdrücke von ihm an dieser Anlage. Wir hatten in dem Haftbefehl die Aktion Schleyer mit drin. An dem VW-Bus, mit dem Schleyer vom Tatort weggebracht worden ist, waren zahlreiche Fingerabdrücke von ihm an der Sonnenblende, dort wo halt als Fahrer man üblicherweise hingreift. Auch in einem Videoband, auf dem Schleyer während der Gefangenschaft zu sehen war, war ein Fingerabdruck von ihm. Und ähnliche Spuren hatten wir in Bezug auf die Aktion Ponto. Boog hat sofort zugegeben, ich habe diese Raketenwerferanlage aufgebaut, habe sie auch aufgebaut gegenüber der Bundesanwaltschaft, habe aber im letzten Augenblick, als ich die Sekretärinnen gegenüber gesehen habe, Mitleid mit denen bekommen. Und deshalb habe ich den Wecker nicht aufgezogen. Das, was Sie vorher beschrieben haben, das war alles scharf gemacht, mit Ausnahme. Auch es war auf 16 Uhr schon alles eingestellt. Um 16 Uhr sollte diese Anlage losgehen. Und so wie man das rekonstruiert hätte das etwa 10 Tote in den Reihen der Bundesanwaltschaft verursacht. Hat also behauptet, ich habe bewusst absichtlich diesen Wecker nicht aufgezogen. Ich habe also verhindert, dass es zum großen Crash kam. Juristisch schwierig, Rücktritt vom Versuch ist es für uns Juristen. Der darf dann wegen dieser Sache, er hat sich ja verdient gemacht, er darf nicht wegen versuchten Mordes verfolgt werden. Er ist sozusagen ein Held, er hat es verhindert, dass es zu Toten gekommen ist. Und so wurde er auch damals behandelt vom Spiegel. Ich darf das sehr direkt sagen, denn einer der Verteidiger war gleichzeitig Spiegelredakteur, die ihn auf den Schild gehoben haben als den großen Aussteiger, der sich von der RAF abgewandt hat, was ja wirklich erfreulich war und man dementsprechend ihn auch vorsichtig behandeln lassen sollte. Und wir, die Dreckspatzen der Bundesanwaltschaft, die haben da nicht mitgespielt, sondern haben ihn so verfolgt, wie wir es üblicherweise getan haben, haben ihn angeklagt. Er hat permanent behauptet, mit den anderen Dingen, wie gesagt, die Raketenwerferanlage, die habe ich aufgebaut, aber dann den Anschlag verhindert, mit den anderen Dingen habe ich nichts zu tun. Ich war der Techniker der Gruppe. Ich habe also die Autos hergerichtet, ich habe die Tonbänder hergerichtet. Man hat mich als nützlichen Idioten benutzt, im Unklaren gelassen, um was es geht. Ich wusste also gar nicht, wozu diese Fahrzeuge taugen sollten oder das Tonband. Ich war der Handwerker, der Techniker der Gruppe, also unschuldig. Und so wurde dann auch Stimmung gemacht. Und wir, Bundesanwaltschaft, uneinsichtig wie wir waren, haben ihn gleichwohl in Stammheim angeklagt. Dann haben wir Glück gehabt. Bitte um Nachsicht, ich habe immer wieder in den entscheidenden Phasen meine Finger mit im Spiel gehabt. Ich bin in der Nacht zum 26. Oktober 1982 relativ kurz vor Prozessbeginn alarmiert worden nachts. Pilzsammler hatten in einem Waldstück bei Heusenstamm ein Erzdepot der RAF gefunden, was sie zunächst gar nicht gemerkt hatten. Aber als sie diesen Plastikbehälter, so eine große Milchkanne, Sie sehen es hier, waren im Boden vergraben und als er es aufgemacht hat, obendrauf Waffen, Ausweispapiere, Geld. Und in der Tat, all das, was der Terrorist für das terroristische Leben braucht, falsche Ausweispapiere, Fälschungsmaterialien, Waffen, Munition, war alles dort drin. Und ein Pharaonengrab, kann man sagen. Auch noch in einem ganz anderen Zusammenhang, auf das komme ich auch drauf zu sprechen. Also wir haben die Logistik der RAF entdeckt. Und was für mich das Faszinierende war, vor Ort, ich war damals in der Einsatzzentrale in Wiesbaden über Wochen hinweg, dass wir in diesem Zentraldepot der RAF auch erkennbar Hinweise auf weitere Depots gefunden haben. Aber alle verschlüsselt und zunächst nicht lesbar. Und ich bin bis heute fasziniert, innerhalb von 3 Tagen sind diese Verschlüsselungen entschlüsselt worden von der Polizei. Teilweise haben wir Glück gehabt, die RAF hat zum Beispiel, kann ich mich erinnern, ein Wort im Normaltext geschrieben, durchgestrichen und dann verschlüsselt, hatten wir also schon mal 5 Buchstaben. Und das System war relativ klar nachher, eine Seite von irgendeinem Buch, das nie identifiziert worden ist, bestehend aus 2 Zahlen, 1/5, war der Buchstabe in der ersten Zeile und zwar der 5. Und so haben die diesen ganze Verschlüsselung gemacht. Und nachdem es uns gelungen war, hat man diese Wegebeschreibungen entschlüsselt gehabt und war dann auch sofort vor Ort. Sie sehen hier insgesamt 11 Depots quer über das ganze Bundesgebiet verteilt. Das südlichste war Schwetzingen in einem Waldstück, überall Tarnnamen. Ich weiß noch, das hieß 5-Zimmer-Wohnung, dieses Depot, bis hinauf zum Sachsenwald bei Hamburg, das Depot Daphne. Das war der 2. Einsatz mit der GSG 9, der Nachfolger vom Herrn Wegener, der Herr D. Mit dem habe ich vereinbart, Zugriff erst dann, wenn gegraben wird. Wir wollten absolut sicher sein, dass wir die Richtigen erwischen. Und dementsprechend sah sofort von der ersten Stunde ab die GSG 9 am Zentraldepot und die anderen Depots sind von den Sondereinsatzkommandos, den SEKs der Länder betreut worden. Damals, gefunden haben wir es am 26. Oktober, war es eiskalt. Der Winter war noch ein Winter. Also ich habe die Leute bewundert, dort mucksmäuschen still, reglos zu verharren. Denn es hat fast 4 Wochen gedauert und dann kamen sie. 11. November 1982 kam die Meldung, am Zentraldepot in Heusenstamm sind 2 Frauen aufgelaufen. Und nach Stunden kam die Meldung, wer es ist. Es war die Chefin Brigitte Mohnhaupt und die Freundin von Christian Klar, Adelheid Schulz. Brigitte Mohnhaupt war diejenige, wer den Film jetzt gerade gesehen hat, die den Auftrag bekommen hat aus Stammheim, weil die wussten, die wird als erste freigelassen. Sie sollte den Laden draußen auf Vordermann bringen. Sie sollte dafür sorgen, dass die ganze Anschlagsserie 77, die schon vorher geplant war, endlich in die Tat umgesetzt wird und die Gefangenen befreit werden. Sie ist bis zum Schluss, man kann vielleicht sogar sagen, bis heute die Chefin der RAF. Wir haben damals, darf nochmal zurück, bekannt gegeben, natürlich die Verhaftungen, die sich nicht geheim halten ließen und natürlich auch, wo sie verhaftet worden sind, haben wir bekannt gegeben, im Rhein-Main-Gebiet hätten wir weitere Depots gefunden. Wir haben in Absprache mit mir nichts rausgelassen, die Depots, in denen Geld war, weil wir davon ausgingen, dort müssten sie am ehesten auftauchen. Und so kam es dann 5 Tage später am Depot Daphne, wo auch Geld aus einem Banküberfall verwahrt war, kam Christian Klar als Jogger verkleidet. In Kreisen hat er sich dem Depot genähert und ist dann verhaftet worden. Das sind so Erlebnisse, Höhepunkte für einen Staatsanwalt, wenn dann die Meldung kommt, wer es ist. Christian Klar, und da habe ich erlebt, wie Böden, vorher habe ich ein Bild gezeigt, der kam dann zur Einsatzzentrale mit Tränen in den Augen, denn da gab es 3 Jahre vorher die Geschichte mit den Hubschrauberflügen, wo die schon drauf und dran waren, Häftlinge per Hubschrauber aus den Gefängnissen zu befreien. Und die Polizei hat es gemerkt, hat sie verfolgt und die sind denen entwischt. Und er hat sich verantwortlich gefühlt und hat die ganze Zeit die Sorge gehabt, dass er mittelbar verantwortlich ist, wenn Leute, die damals durch die Lappen gegangen sind, wie Christian Klar, der war dabei, irgendeine schlimme Tat begangen haben. Also für mich ein beeindruckendes Erlebnis bis heute. Zum Prozess Peter-Jürgen Boog. Heute, damals durften die Fernsehkameras nicht mal in den Sitzungssaal. Verboten ist, haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, Herr Preißler, während der Verhandlung darf nicht, das steht im Gesetz, gefilmt und aufgenommen werden. Jetzt ist es erlaubt, bis zu Prozessbeginn. Das ist eine neue Situation. Damals waren ausschließlich die Gerichtszeichner diejenigen, die über die Prozesse berichtet hatten, auch während des Ablaufs. Sie sehen hier Burg, der Burgprozess in Stammheim, wo wir die Prügelknaben waren. Und dann haben wir Glück gehabt. Wir haben in den Erddepots nicht nur die Logistik der RAF gefunden, sondern auch eine Art Archiv über selbstbegangene Straftaten. Faszinierend für mich. Wie macht man sowas? Warum macht man sowas? Ich habe die Polizistenmorde an der Startbahn 18 West auch bearbeitet. Und der Täter, der später als der Mörder verurteilt worden ist, der hat in einem Bankschließfach Tatbekennungen gesammelt, geordnet über Anschläge auf Strommasten und elektrische Einrichtungen, die er verübt hat. So ähnlich war es hier bei der RAF, dass man Dinge gesammelt hat über Anschläge, Schleierentführung, zum Beispiel Fury-Entführung, Familienausflug. Fury war der Deckname von Wisniewski. Das war dieser Versuch per Hubschrauber, die Gefangenen zu befreien, war die Gebrauchsanweisung in einem der Depots verwahrt. Ich habe keine endgültige Erklärung bei den Vernehmungen bekommen, deshalb meine Schlussfolgerung, man will es aufbewahren, beweisen im Falle der angestrebten, erfolgreichen Revolution zu zeigen, das waren wir. Unter den Unterlagen waren zahlreiche Gegenstände, die sich mit Spindy in Verbindung bringen ließen. Sie haben vorher schon die Bezeichnung des Buches mit Spindy erklärt. Spindy-Erklärungen, Spindy-Briefe, Spindy-Bilder und hier Spindy-Gespräch. Überall war Schleier dabei. Das war dann recht schnell klar. Innerhalb der RAF war die Tarnbezeichnung für Schleier Spindy. Und dementsprechend war hier klar, Tonband Spindy-Gespräch, da redet Schleier mit einem anderen, deshalb Gespräch. Und faszinierend für mich bis heute, wir haben das dann geschafft, beim ersten Anhören war praktisch nichts zu verstehen. Das war schon zu alt, Nebengeräusche, die Polizei kann das heute fantastisch herausfiltern und man hat nachher jedes Wort verstanden und auch die Leute erkannt. Und vorher ist noch Burg danach befragt worden, ja, wenn er denn mit der Geschichte der Entführung nichts zu tun hat, ob er den Schleier während der Entführung gesehen oder gesprochen hat. Nee, ich habe mit Schleier nichts zu tun gehabt. Und dann haben wir den Joker aus der Tasche gezogen und haben das Tonband vorgespielt. Und das Faszinierende, auch da noch dazu hin, Burg hatte durch Vermittlung des Spiegel genehmigt bekommen, unmittelbar nach seiner Verhaftung im Jahr 81, dass er ein Interview mit dem Spiegel führen darf, weil er als Kronzeuge, als Aussteiger dargestellt werden sollte. Und unsere einzige Bitte, ohne dass wir geahnt haben, was es für Wirkungen hat, war, ein Tonband mitlaufen zu lassen. Und damit hatten wir optimales Vergleichsmaterial. Und jeder, der im Sitzungssaal dieses Tonband gehört hat, war klar, das ist der Peter-Jürgen Burg. Denn bis heute, Sie haben ihn immer wieder erlebt in letzter Zeit, er kann den Mund nicht halten. Sie können ihn fragen, was Sie wollen, Sie bekommen eine Antwort. Die Frage ist nur, ob es die Wahrheit ist. Jedenfalls, die Stimme haben wir drauf gehabt. Und da war klar, der Burg hat tatsächlich mit Schleier gesprochen. Für mich schlimm war damals, mitzuerleben, wie der Sohn Schleiers als Zeuge auftreten musste, um den Gesprächspartner Spindy zu identifizieren, weil er da seinen Vater das letzte Mal hat sprechen hören. War ein starker Auftritt von ihm. Wir haben auch rausbekommen, aufgrund des Inhalts dieses Gesprächs zwischen Schleier und Burg, wann das Gespräch geführt wurde, nämlich am dritten Tag der Entführung am 7. September, haben die beiden sich über ein Lebenszeichen unterhalten, das kurz darauf dann auch der Bundesregierung gemeldet worden ist. Ich springe jetzt immer mal wieder. Kronzeugenregelung. Wir haben bei der RAF zuhauf Spuren gehabt. Fingerabdrücke, Schriftspuren, alles Mögliche. Und ab Anfang der 80er Jahre nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Die haben aufgrund unserer Prozesse mitbekommen, wie wir die Überführung betrieben haben. Und dementsprechend haben sie solche Spuren vermieden. Und dann hat man die Kronzeugenregelung eingeführt, die auch im benachbarten Ausland, speziell Italien, schon gegolten hat. Hintergrund war, Alle RAF-Leute haben praktisch mit lebenslänglich rechnen müssen, weil sie in irgendeiner Tat mit tödlichem Ausgang beteiligt waren. Und bei Mord gibt es nur ein Strafmaß lebenslänglich. Und diese Kronzeugenregelung, sozusagen das Verführen zum Verrat, wurde dadurch bewirkt, dass man bei Mord ausnahmsweise, wenn jemand einen anderen verrät oder eine bevorstehende Straftat verhindert, eine Kronzeugenregelung bekommen kann und statt des lebenslänglich bei diesem Kronzeugen ein Strafrahmen zwischen 3 Jahren und lebenslänglich besteht. Ich werde es gleich erzählen, die Auswirkungen. Das war, die Kronzeugenregelung hat gegolten von 89 bis 99. Momentan kämpfe ich mich darum, dass sie wieder eingeführt wird. Wir brauchen die. 1990, kaum war da die Mauer gefallen, großes Wunder, in der DDR haben wir 10 ehemalige RAF-Leute gefunden. Jedenfalls ich habe nicht geahnt, dass es überhaupt denkbar gewesen wäre. Die wichtigsten darf ich schon zeigen, unter anderem Susanne Albrecht war auch dabei, wegen Ponto. Silke Meyer-Witt, auch jetzt im Fernsehen aufgetaucht, war diejenige, die den Schriftverkehr gemacht hat. Neu für mich jetzt, dass sie also sogar den Anruf getätigt hat, mit dem Hinweis auf den Tod Schleiers. Monika Helbing hatte die Wohnung in Erfstadt-Liebla angemietet. Beide sind rechtskräftig wegen Schleier verurteilt worden. Ich zeige Ihnen Werner Lotze. Für ihn war ich zuständig. Werner Lotze wussten wir, dass er erst nach der Schleierentführung zu RAF gestoßen war. Er hat mir nachher erzählt, warum. Und das ist das, was bei mir auch immer wieder die Emotionen weckt. Er hat gesagt, ich bin zur RAF, weil ich davon überzeugt war, die Stammheimer sind umgebracht worden. Ich habe das geglaubt, was Leute wie Schilly gesagt haben. Deshalb habe ich mich aufgerufen gefühlt, für diese Gruppe, für diese Leute was zu tun. Also erst nach der Schleierentführung zur RAF gekommen und wir hatten nur einen Haftbefehl wegen 2 Banküberfälle, sonst nichts. Und er war der Erste, der überstellt worden ist von der DDR, weil er gesagt hat, ich bin bereit, mich formlos überstellen zu lassen von dem einen deutschen Staat in den anderen. Die anderen haben das offizielle Auslieferungsverfahren durchgemacht. Und er ist mir vorgeführt worden, zur Vernehmung habe ich ihn belehrt über seine Rechte. Und er sagte, bevor ich überhaupt irgendwas sage, muss ich Ihnen etwas ganz Schlimmes erzählen. Und dann ist er in Tränen ausgebrochen, wie ich es noch gar nie erlebt habe. Er hat geheult und dann hat er erzählt, ich habe einen Polizeibeamten erschossen. Und zwar hat er dann geschildert, wie das geschehen ist. Es war eine Schießerei, die uns natürlich bekannt war. Im Jahr 1978 in Dortmund gab es eine Schießerei, nachdem Anwohner die Polizei alarmiert hatten, da knallt es im Wald. Und dort hatten RAF-Leute 3 Stück Schießübungen gemacht. Die Polizei kam hinzu. Es gab ein Gerangel. Ein Polizeibeamter hat überlebt, von dem haben wir dann mitbekommen, was abgelaufen sein muss. Er, Hansen, ein junger Polizeibeamter, war tot mit zahlreichen Schüssen. Ja, hingerichtet, muss man schon sagen. Am Tatort war zurückgeblieben eine Frau mit einem Oberschenkeldurchschuss, Angelika Speidel. Sie hat für diese Schießerei lebenslänglich bekommen. In ihrem Schoß, als die Polizei kam, lag einer namens Knoll. Schwer verletzt, er ist dann nach einigen Tagen verstorben, ein RAF-Mitglied. Und der überlebende Polizeibeamte hat gesagt, da war noch ein 2. Mann dabei und der ist verschwunden. Wir haben nie gewusst, wer es ist, er war es. Werner Lotze hat dann also eine Lebensbeichte abgelegt. Natürlich, wie er mir gesagt hat, auch um endlich die Sache verarbeiten zu können. Ich habe selten es so erlebt, dass jemand unter eigenen Tat zu leiden hatte. Wir haben ihn dann auch dementsprechend in einer Brennpunktsendung auftreten lassen, wo er unter anderem dann aufgerufen hat, einen Aufruf an seine Gesinnungsgenossen von früher, sie sollten endlich diesen bewaffneten Kampf aufhören. Und dann hat er über Tage hinweg geschildert, was passiert ist zwischen 77 und 81, als er sich getrennt hat, in die DDR gegangen ist und dort mit Wissen der DDR-Regierung mit neuen Papieren versehen ein ganz normales Leben geführt hat. Er hat dann auch viele andere Dinge geschildert, die mir wichtig waren. Und zwar nicht nur er, sondern auch Helbing und auch Susanne Albrecht haben davon berichtet, dass innerhalb der Gruppe unstreitig war, selbstverständlich war, dass die Stammheimer Selbstmord begangen hatten. Und zwar der Begriff wurde innerhalb der Gruppe benutzt, Suicide Action. Also indem man den eigenen Tod nochmals als Mittel benutzt gegen diesen Staat. Deshalb auch der Schuss beim Bader in den Nacken, um den Eindruck zu erwecken, man sei von staatlicher Seite hingerichtet worden. sein Leben nochmal im letzten Augenblick als Mittel im Kampf gegen diesen Staat einzusetzen. Suicide Action. Seither redet kein Mensch mehr davon, die Stammheimer seien umgebracht worden. Ich hoffe, Sie erkennen mich nicht. Das ist der Prozess gegen Werner Lotze vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht in München. Was gibt man so einem angeklagt wegen dieses Polizistenmordes, wegen des versuchten Mordes an dem zweiten Polizeibeamten, wegen eines Anschlags auf General Haig, der mit Mühe und Not die Sache überlebt hat, wegen Banküberfällen und Ähnlichem? Können Sie selber fragen. Das war damals bei der Bundesanwaltschaft, ist kein Geheimnis, umstritten. Die Hardliner haben gesagt, so ein Dreckspatz, der muss weiterhin für so einen schlimmen Mord lebenslänglich bekommen. Andere, die gesagt haben, wir müssen ein Zeichen setzen, haben für 4 bis 5 Jahre plädiert. Ich habe damals, weil ich Sitzungsvertreter der Bundesanwaltschaft gehabt, ein Prä gehabt. Wir haben ein Vorschlagsrecht. Habe 11 Jahre vorgeschlagen, es wurde akzeptiert. Letztlich hat das Gericht auch 11 Jahre gegen ihn verhängt. Man muss gleich dazufügen, Werner Lotze hat, was von vornherein auch klar war, nur die Hälfte dieser Strafe abgesessen. Bei dem galt es nichts mehr zu resozialisieren. Der hat 10 Jahre DDR erlebt gehabt. Wenn ich das erzähle, gehen die meisten aus den Sesseln hoch, besonders wenn es bei Polizeibeamten einen solchen Vortrag gibt. Das ist schreiendes Unrecht, sage ich bei jeder Gelegenheit und immer mit demselben Wortlaut. Eine schreiende Ungerechtigkeit, was diesen Einzelfall betrifft. Für diese schlimmen Taten sind abgesessene 5,5 Jahre zu wenig. Ich muss dann aber auch gleich hinzufügen, das war auch die Absicht, die dahinter steckt. Ich habe persönlich keinen Zweifel, dass der Umstand, dass es die RAF heute nicht mehr gibt, auch damit zusammenhängt, dass wir mit der Kronzeugenregelung, mit solchen Aussagen, indem wir Leute zu Verrätern gemacht haben, was innerhalb der RAF unvorstellbar war, dazu beigetragen haben, dass die RAF von innen heraus aufgelöst worden ist. Das Mosaiksteinchen, von dem ich überzeugt bin, existiert. Ich kann die Größe nicht definieren. Und was hätten wir, wenn wir uns, vorher haben wir es ja gesehen, den deutschen Herbst erlebt haben, was hätten wir damals gegeben, um diesem Spuk ein Ende zu bereiten? Heute haben wir es geschafft. Und ich bin der Auffassung, es war es wert, dass wir manche billiger haben wegkommen lassen, weil sie dazu beigetragen haben, dass das große Ziel der RAF zu beseitigen erreicht worden ist. Ich bin regelmäßig zu Boog, meinem Lebenspartner in Anführungszeichen, gegangen, weil er ja von mir angeklagt im Prozess, von mir verfolgt worden ist. Und ich habe immer wieder mit ihm geredet, weil er eben den Mund nicht halten konnte und immer wieder auf meine Fragen geantwortet hat. Und ich habe ihm empfohlen, er soll es doch so machen wie Lotze oder die anderen Aussteiger aus der RAF. Nein, er wolle nicht der Verräter werden, das komme für ihn überhaupt nicht in Betracht. Ich habe dann aber durch die Aussagen der Aussteiger einen Trumpf in der Hand gehabt, denn er hat immer wieder behauptet, an meinen Händen klebt kein Blut, immer mal unterstellt, dass ich mit Schleier gesprochen habe. Aber ich war bei keinem Attentat beteiligt, bei dem Blut geflossen ist. Und aufgrund der Aussteigeraussagen wusste ich, dass er in Zürich bei dem Banküberfall dabei war, wo es eine Tote gab, wo er selber geschossen hat auf andere Passanten, eindeutig festgestellt, und dass er auch bei einem Polizistenmord zumindest in der Nähe war. Hatte also einen Trumpf gegen ihn in der Hand. Und unterlegt sehen Sie, er hatte bereits einen Gnadengesuch bei Bundespräsident von Weizsäcker gestellt damals. Das war 11 Jahre nach seiner Inhaftierung, also unvorstellbar früh. Und es gab durchaus Anzeichen, dass der Bundespräsident diesem Gesuch nicht abgeneigt gegenüberstand, weil es auch in den Medien Druck gab zugunsten von Boog. Und dann habe ich ihn aufgesucht in Fuhlsbüttel und habe ihn als Zeugen vernommen. Wir wussten nämlich aufgrund der Aussteigeraussagen, wer wo war. Und so wusste ich zum Beispiel, dass Angelika Speidel, die in Dortmund verletzt zurückgeblieben war und dort lebenslänglich bekommen hatte, am Tattag, 5. September 1977, in Köln war. Aufgrund der Aussagen war das klar. Und wir hatten bei der Bundesanwaltschaft entschieden, derjenige, der lebenslänglich hat schon, wird trotzdem nochmal angeklagt, wenn er bei einer anderen Tat selber geschossen oder hautnah an der Todesverursachung beteiligt war. Deshalb kam es jetzt darauf an, war die Angelika Speidel nur in der Telefonkette beteiligt in Köln. Da gab es nämlich zwei Telefonketten mit insgesamt 4 Personen, die die Täter, die das eigentliche Tatkommando gebildet haben, alarmiert haben, um dann zum Tatort zu gehen. War sie nur, also nur mittelbar beteiligt, dann wird nicht angeklagt, oder war sie eine der Täterinnen am Tatort? Und da habe ich ihn gefragt, ja, und Angelika Speidel, ich wusste, er hatte sie in die RAF geholt, sie war vorübergehend seine Freundin, war sie denn am Tatereignis in Köln beteiligt? Und er sagte, nein, das kann ich Ihnen sicher sagen. Meine Frage, woher wissen Sie das und weshalb sind Sie so sicher? Ja, ich war einer der Attentäter in Köln. Für einen Staatsanwalt natürlich ein Element, da hält man die Luft an. Und dann hat er geschildert, so hatten wir es vorher vereinbart, dass er allenfalls dann zu sich selber was sagt, nicht zum Verräter wird, das war ihm heilig, niemand anderen belasten, anders als heute. Und deshalb haben wir uns geeinigt, er sagt nur das, was er selber gemacht hat, schildert die Ereignisse und benutzt in Bezug auf die anderen Personen der RAF Buchstaben. Und dementsprechend hat er mit dem Tatort in Köln angefangen. Wir haben zum ersten Mal aufgrund dieser Aussage erfahren, dass es nicht 5 Täter waren, wie wir vermutet haben. Heute ist unstreitig, dass es 4 waren. Wir hatten nämlich am Tatort 5 unterschiedliche Munitionsarten vorgefunden. Und von ihm habe ich jetzt erfahren, dass einer von denen, die Person D, 2 unterschiedliche Waffen dabei hatte, weil man nicht sicher wusste, ob Schleier in einem gepanzerten Fahrzeug kommt, was nicht der Fall war, und man deshalb die andere Waffe zum Aufbrechen dieser Panzerung benötigt hat. Dann hat er also geschildert, diese 4 Personen, darunter eine Frau, 3 Männer, A, B, C, D. Dann sagt er, ich selber war die Person A, habe auch gemeinsam mit der Frau den Kinderwagen geführt. Er hat dann bestritten, dass es als Sperrfahrzeug benutzt worden ist. Da habe ich so meine Zweifel. Der Kinderwagen sei nur dazu da gewesen, um die Waffen, die Schnellfeuergewehre, zu verstecken und sie dann herauszuziehen, als die Schleierkolonne kam. Und dann hat er geschildert, wie das abgelaufen ist, wie man wie verrückt da reingehalten hat, dass er selber auf das Polizeifahrzeug, Sie sehen hier seine Position, geschossen hat. Und dann haben wir das Ganze von A bis Z erfahren, wie die Schleierentführung abgelaufen ist. Eine Vernehmung von etwa 6 Wochen bin ich regelmäßig nach Fuhlsbüttel gegangen. Also, er selber war A. Er hat dann auch gesagt, ich nenne ihn noch den C, das ist Willi-Peter Stoll, denn der ist bereits tot. In einer Festnahmesituation ist er, ich glaube, 1979 erschossen worden. Und dann habe ich ihn gefragt, jetzt haben Sie schon die Speidel ausgeschlossen, dann hat er Wackernagel Schneider ausgeschlossen, dann hat er Klar ausgeschlossen, Mohnhaupt ausgeschlossen. Und dann sagt er, was Sie mit mir treiben, ist die Einsubtraktionsverfahren. Wenn ich Ihnen alle nenne, springen am Schluss die Täter heraus. Denn es bleibt nur noch ein Mann und eine Frau übrig. Da war es allerdings schon zu spät. Zwar nicht allein aufgrund der Aussage von Burg konnte man subtrahieren, sondern wenn man alle Aussagen der Aussteiger und seine Aussage übereinandergelegt hat, konnte man alle anderen ausschließen. Wir wussten nämlich, dass exakt 20 Personen zum Zeitpunkt der Schleierentführung RAF-Mitglieder im Untergrund waren. Wir kannten die namentlich, also durch die Aussagen. Und bei jedem wusste ich, wo er zum Zeitpunkt der Schleierentführung war. Und dann sind sie herausgesprungen. Heute bestätigt Burg diese Namen. Siglinde Hoffmann, die ich Ihnen geschildert hatte, die wegen Konto 15 Jahre bekommen hat. Sie ist nochmal angeklagt worden deshalb und als die Attentäterin am Tatort zu lebenslänglich verurteilt worden. Und auch der Mann ist eindeutig identifiziert, Stefan Wisniewski, der schon lebenslänglich bekommen hatte. Also vollständig aufgeklärt, das Tatereignis in Köln. Natürlich wollte ich auch wissen, wer hat den Schleier umgebracht. Und da hat er mir die Geschichte mit dem G erzählt, die er jetzt genauso erzählt im Film und bei anderen Gelegenheiten, wo er dann die Person G als den Heißler bezeichnet. Und zwar sagt er, ich war damals mit Mohnhaupt in Bagdad, habe die Geschichte mit der Lufthansa-Maschine organisiert und war dann auch in der Folgezeit dort. Und irgendwann kamen die restlichen RAF-Leute aus Europa und einer davon, nämlich G, den Namen hat er damals nicht genannt, wir sind bei den Buchstaben, ich glaube, bis K gekommen. Der G hat mir vom Ende Schleiers erzählt. Er sei gemeinsam mit D, also haben wir sofort wieder Stefan Wisniewski identifiziert, den bestätigt er jetzt wieder, Mit Debi haben wir gemeinsam Schleier aus der Wohnung in Brüssel, zuletzt war Schleier in Brüssel, aus der Wohnung geholt, haben ihn in der Hoffnung gelassen, er werde freigelassen. Wir sind dann mit ihm im Kofferraum nach Frankreich gefahren, in einem Waldstück, haben wir ihn aus dem Kofferraum herausgeholt und ich, so habe er G.S. ihm erzählt, ich habe Schleier allein erschossen, in Anwesenheit des D. Ich habe damals den G nicht identifizieren können, durch die Subtraktion ist es nicht möglich gewesen. Jedenfalls habe ich zunächst mal einen im Verdacht gehabt, wo Bog dann aber erklärte, da täuscht sich der Pfleger, da irrt sich, schreibt Stefan Aust in seinem Buch, die Bundesanwaltschaft. Jetzt sagt er, es sei Heißler. Interessant ist, ich darf es kurz einfügen, weil es ganz frisch ist. Ich bin Anfang des Jahres von Bog angegangen worden, telefonisch. Er hat immer wieder mit mir Kontakt gehabt, weil er auch vermittelt worden ist zu irgendwelchen Auftritten, wo Leute an ihm interessiert waren. Und er hat jetzt damals zunächst erklärt, er wolle dem Sohn Bubaks helfen, der ja den Mörder seines Vaters genannt bekommen wollte. Das habe ich dann an die Bundesanwaltschaft vermittelt und Sie kennen die Geschichte. Er hat es ja auch in aller Öffentlichkeit erklärt, dass Stefan Wisniewski aus seiner Sicht der Mörder Bubaks ist, weil vorher er der Kandidat gewesen sei, um auf dem Sozius zu sitzen und dann in das Fahrzeuginnere hineinzuschießen und Bubak und seine Begleiter zu erschießen. Und nachher habe man keinen Zweifel gehabt, dass er es gewesen sei. Sie merken da schon, er legt großen Wert darauf, mittelbarer Zeuge zu sein. Zwar etwas zu sagen, ab von dem, was er früher gesagt hat, nicht der Verräter zu werden, jetzt wird er der Schmalspurverräter. Derjenige, der zwar Namen nennt, aber gleich zum Ausdruck kommt, aber darauf könnte keine Anklage und erst recht kein Urteil stützen. Und Aust sagt es ihm genauso hinterher. Das ist das, was ich bedauere, dass man damit natürlich Pluspunkte in den Medien sich sammelt, Werbung macht, Highlights produziert, auch für Filme, wohlwissend und auch gezielt, dass da aber keine Konsequenzen im Sinne eines Verrats herauskommen. Und das Gleiche gilt jetzt in Bezug auf Heißler, wo er ja auch nur eine Geschichte erzählt, die er zu Ohren bekommen haben will. Auch da nur ein halber Verrat. Aber Sie merken, ich bin allergisch in Bezug auf Bog. Ich habe ihn sehr häufig erlebt und alle, die mit ihm zu tun haben, sind von ihm verraten worden. Von seinen früheren Kumpanen in der RAF, denen er vorgegaukelt hat, er habe eine Darmerkrankung und es ging ihm nur darum, Drogen zu bekommen. Weshalb dann, weil man diese Drogen beschaffen musste, es zu zahlreichen Verhaftungen kam. Wackernagel, Schneider, Kubi, die ihm auf illegalem Weg solche Drogen beschaffen wollten in Deutschland. Sein Verteidiger beklagt sich bitterlich, dass seine Verteidigungsstrategie vollkommen falsch aufgebaut hat. Den Bundespräsidenten hat er ja auch belogen mit seinem Hinweis, in seinen Händen klebe kein Blut. Nachher hat sich alles als das Gegenteil erwiesen. So, ich will gleich wohl wieder springen zum Schleierfall zurück. Natürlich mit einem gewissen Stolz. Bundeskanzler Schmidt hat damals gesagt, unmittelbar nach der Schleierentführung, und wir kriegen sie alle. Ich habe die Luft angehalten als Verfolger, ob man zu einem Anspruch gerecht wird. Man hat es fast erfüllt. Wir wissen heute, wer die 20 Leute sind. Wir haben von diesen 20 Leuten zwei in der Zwischenzeit als Tote identifiziert, nämlich Stoll habe ich schon genannt und Elisabeth von Dück, die auch bei einer Festnahmesituation erschossen worden ist. 17 sind verhaftet worden, 11 davon haben lebenslänglich bekommen, 6 haben über die Kronzeugenregelung eine zeitige Freiheitsstrafe bekommen. Es fehlt eine einzige, die damals an der Schleierentführung verantwortlich beteiligt war. Sie hat zum Beispiel eine Wohnung in Köln angemietet, von der aus die Täter die Tat geübt haben und von der sie ausgegangen sind zur Tatausübung. Friederike Krabbe, sie ist damals in Bagdad geblieben, hat einen Palästinenser geheiratet. Wir gingen zuletzt, ich bin seit 12 Jahren nicht mehr bei der Bundesanwaltschaft, davon aus, dass sie immer noch im Libanon lebt. Und wir hoffen jedenfalls, ich hoffe leise, dass sich vielleicht ein ähnliches Ereignis auftut wie mit der DDR und sie uns auch da in den Schoß fällt. Wieder Einsprung. Das waren jetzt sozusagen die Aufklärungen. Was macht man mit solchen Leuten? Mit Leuten, die mit das Schlimmste verübt haben, was man sich in der Bundesrepublik vorstellen kann, der Nachkriegszeit. Wie geht man mit denen um? Dürfen die irgendwann mal wieder auf freien Fuß kommen? Und Kinkel hat im Jahr 92 das gesagt, was für uns Strafrechtler eine Selbstverständlichkeit ist. Politisch war es eine beachtliche Aussage, nämlich, dass man Terroristen, die noch so Schlimmes begangen haben, auch die Hand reichen muss irgendwann mal, selbst wenn sie lebenslänglich bekommen haben. Das steht bei uns im Gesetz. Und deshalb ein paar Anmerkungen. Ich hoffe, Sie empfinden es nicht als Belehrung. Zu Beginn des Jahres ging es ja hoch mit den Wellen Gnadengesuch von Christian Klar, Haftentlassungsgesuch von Mohnhaupt. Ich darf es kurz erklären, weil es häufig, was ich immer wieder mit Verwunderung feststelle, auch unter Strafjuristen keine Selbstverständlichkeit ist. Auf unsere Anklage, für deren Koordinierung ich verantwortlich war, Mohnhaupt und Klar, sie ist in ihrem Haus auch ausgestellt, dieser Ordner mit der Anklage, sind die beiden in Stuttgart-Stammheim beide zu 5-mal lebenslänglich plus 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die 15 Jahre waren wie bei Burg für diese versuchte Raketenwerfer-Geschichte auf die Bundesanwaltschaft. Damals, zum Zeitpunkt des Urteils, hat es bedeutet Mindestverbüßungszeit 82,5 Jahre. Lebenslänglich hat 15 Jahre bedeutet, 5-mal lebenslänglich sind 75, Mindestverbüßungszeit bei Freiheitsstrafen ist die Hälfte, also 7,5 Jahre, kommen Sie auf diese Mindestverbüßungszeit von 82,5 Jahren. Beide waren zum Zeitpunkt ihrer Festnahme etwa 30 Jahre. Sie hätten also auf juristischem, justiziellem Weg die Freiheit nicht mehr erlangt, allenfalls über einen Gnadenakt. Damals hat das Bundesverfassungsgericht schon gesagt, auch derjenige, der lebenslänglich bekommen hat, muss eine Chance haben, nicht nur theoretischer Art, sondern praktischer Art auf justiziellem Weg auf freien Fuß zu kommen. Der Gesetzgeber hat insgesamt im Jahr 86 die Auswirkungen produziert und das ist das Gesetz, auf das ich jetzt abstellen möchte, aus dem sich die heutigen Spielregeln ergeben. Lebenslänglich bedeutet 15 Jahre Mindestverbüßungszeit. Und wenn Sie die Zeitungen lesen, werden Sie merken, es gibt zwei unterschiedliche Arten von lebenslänglich. Das einfache lebenslänglich, ohne besondere Schwere der Schuld. Und in den Urteilen müssen die Gerichte sagen, wenn sie es meinen, es liegt eine besondere Schwere der Schuld vor. Wurde bei den RAF-Leuten durch die Bank angenommen. Bei denen gilt nicht 15 Jahre, sondern Mindestverbüßungszeit 17 Jahre. Und im konkreten Fall muss das Gericht festlegen, wie groß die Schuld ist, wie viele Jahre das sind. Deshalb hat zum Beispiel in Stuttgart das Gericht bei Mohnhaupt 24 Jahre festgelegt, bei Klar 26 Jahre. Das sind die Spielregeln bei lebenslänglich. Wir haben teilweise Fälle im Nachkriegsdeutschland, was vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert worden ist, wo ein Täter, der besonders schlimme Taten verübt hat, Sexualdelikte, eine Mindestverbüßungszeit von 37 Jahren bekommen hat. Also die RAF-Leute sind gar nicht so schlimm behandelt worden mit dieser Mindestverbüßungszeit. Dazu hin muss aber kommen, bei allen lebenslänglichen, einfach oder besondere Schwere der Schuld, dass sie nicht mehr gefährlich sind für die Allgemeinheit. Das muss ein Sachverständiger feststellen, ob von denen noch eine Gefahr ausgeht. Deshalb hat man auch bei Klar das überprüft und dieses berühmte Grußwort für diese Veranstaltung im letzten Jahr, Rosa Luxemburg hat ja genau unter diesem Aspekt Wirbel verursacht, wo er merkwürdige Formulierungen gewählt hat, aus denen man hätte, manche haben es getan, schließen konnte, der redet noch wie früher, der ist immer noch so gefährlich. Wir haben in der Zwischenzeit festgestellt, von denen geht keine Gefahr mehr aus. Von all den Entlassungen nicht mehr. Ich habe, das ist meine sehr subjektive Einschätzung, auch Gründe dafür, dass man auch bei Klar sowas annehmen kann und da dementsprechend im Januar 2009 freikommt. Jetzt kommt der Unterschied zu das, was ich bisher beschrieben habe, ist der justizielle Weg gewesen. Gnade. Gnade hat mit Recht nichts zu tun. Heißt ja auch Gnade vor Recht, Gnade nach Recht. Das ist eine politische Entscheidung, die bei den normalen lebenslänglichen Mördern, Vergewaltigern der Ministerpräsident des Landes zu entscheiden hat. Nur bei Terroristen ist der Bundespräsident zuständig. Und wer es mitbekommen hat, ich habe mich eingesetzt dafür, dass Mohnhaupt entlassen wird auf justiziellem Weg, weil sie diese Mindestverbüßungszeit von 24 Jahren plus ein paar Ordnungsstrafen Anfang des Jahres abgesessen hatte und alle Sachverständigen gesagt haben, sie ist nicht mehr gefährlich. Genauso habe ich mich für die Haftentlassung Haule ausgesprochen, obwohl ich eigentlich nichts mehr damit zu tun habe. Aber ich bin der Auffassung, die Justiz sollte auch einen haben, der nach außen hin ihre Position vertritt. Und mit der gleichen Deutlichkeit habe ich mich gegen eine Begnadigung von Klar ausgesprochen. Bis hin hat mir das den Vorwurf eingetragen, ich würde den Bundespräsidenten bevormunden wollen. Mir ist nur wichtig, dass man gesagt hat, dass das ein Eingriff ist in die Justiz, in eine Gerichtsentscheidung. Und wir haben in den Ländern Regeln, fast in allen Bundesländern, dass eine Gnadenentscheidung nur dann ergeht, wenn man im Nachhinein eine gerichtliche Entscheidung reparieren, verändern will. Wenn es Ansatzpunkte dafür gibt, dass jemand krank geworden ist, Reue zeigt, Zweifel auftauchen, wenn wir dieses Urteil nicht mehr ändern können und ein Gnadenakt die ganze Geschichte nur retten kann. Also es muss etwas passieren, wo man im Nachhinein sagt, dieses Urteil muss revidiert werden. Das gab es bei Christian Klar hinten und vorne nicht. Er hat also auch nicht das gesagt, was ihm vielleicht hätte helfen können, Reue, Aussagebereitschaft. Das sind Elemente, die man im Nachhinein zur Korrektur hätte des Urteils, nämlich 26 Jahre Mindestverbüßungszeit, bedenken können. Und deshalb war ich heilfroh, dass so, wie es vorher schon votiert hatte, Bundespräsident Köhler auch so entschieden hat. Zu Recht ist Mohnhaupt entlassen worden. Zu Recht ist Haule entlassen worden. Für die war ich auch zuständig, Sie hatten es angedeutet, für eine der schlimmsten Taten, die in der dritten Generation verübt worden ist. Ich habe sie angeklagt, weil wir Kassiber gefunden hatten, auch noch in den 80er Jahren, 90er Jahren, dass sie an der Ermordung des US-Soldaten Pimental oder Pimental beteiligt war. Den hat die RAF umgebracht, nur um an seine ID-Card zu kommen, um am nächsten Tag mit dieser ID-Card das Sprengstoffauto in die Airbase in Frankfurt zu fahren. Also ein ganz normaler Soldat ist aus einer Diskothek herausgelockt worden, umgebracht worden, nur um diese ID-Card zu bekommen, was selbst in der Szene Fassungslosigkeit verursacht hat. Ganz kurz ein Resümee, 26 haben lebenslänglich bekommen, drei sind tot, das sind diejenigen, die in Stammheim Selbstmord begangen haben, 21 sind entlassen worden, zuletzt Mohnhaupt und Haule. Von all denen ist niemand rückfällig geworden, obwohl sie schon teilweise Jahre auf freiem Fuß sind. Ich darf ganz kurz, nur weil es mich selber mal interessiert hat, was mir wichtig ist, Sie werden es bei meiner Schlussbemerkung auch merken. Mit 18,7 Jahren sind Sie im Schnitt genau dort, wo der andere lebenslängliche, der normale Nicht-Terrorist auch in etwa liegt. Wenn man sich jetzt noch klar hinzudenkt, der dann der Spitzenreiter sein wird mit 26 Jahren oder etwas mehr, kommt ein Schnitt von etwa 19 Jahren raus. Das ist das, was mir wichtig ist, dass man Terroristen auf das reduziert, was sie strafrechtlich sind, Verbrecher, und sie dann auch so behandelt wie Verbrecher. Noch zwei sind in Haft. Christian Klar, der zu Recht nicht begnadigt worden ist und bei dem ich unterstelle, dass er im Januar 2009 auf freien Fuß kommt, auf Bewährung. Birgit Hogefeld war die Letzte, die verhaftet worden ist bei diesem Debakel in Bad Leinen, als man durch, das ist das zweite Mosaiksteinchen, neben der Kronzeugenregelung es geschafft hat, einen V-Mann in die Reihen der RAF zu schleusen, der die RAF auch verraten hat und diesen Treffpunkt in Bad Leinen am Bahnhof verraten hat. Damals kam Krams zu Tode, heute weiß man, dass er sich selber erschossen hat, was lange fraglich war, und sie ist verhaftet worden. Sie war diejenige, die den US-Soldaten Pimental aus der Diskothek herausgelockt hat und auch dafür zu Recht lebenslänglich bekommen hat. Sie hat ein Gnadengesuch gestellt. Sie sehen hier, das sind jetzt 14 Jahre etwa. Das ist viel zu früh in meinen Augen. Wie bitte?
Ich bin ganz erschrocken, wie wir das so betrachten, dass sind Menschen leben.
Ja, aber was für Menschen?
Ja. Dann auch das Leben
genau. Können wir voll ins Ende. Tut mir leid. Ich darf ein kurzes Ende machen. Das ist das Auflösungspapier vom 20. April 1998, das geht einleitend los. Vor 28 Jahren, am 14. Mai 70, entstand die RAF. Dieses Datum gilt als Geburtsstunde, nicht nur innerhalb der RAF, sondern allgemein. An diesem Tag ist Andreas Baader aus der Haft befreit worden von Enslin und Meinhof, die Geburtsstunde der RAF. Mit diesem Papier, 10 Seiten lang, erklärt man, die RAF sei aufgelöst. Es kam dann aber am Schluss ein Zitat von Rosa Luxemburg, das bedenklich gestimmt hat. Die Revolution sagt, ich war, ich bin, ich werde sein. Ist es ein Hinweis darauf, dass dieser RAF eine weitere Generation bevorsteht? Denn wir hatten im Jahr 72 nach den Verhaftungen der ersten Generation schon die Hoffnung, dass es das Ende der RAF bedeutet. Dasselbe hatten wir 1982 nach den Depotfunden und den Festnahmen von Mohnhaupt, Klar und Schulz. Jedes Mal ist dieser Hydra RAF eine neue Generation nachgewachsen. Und interessanterweise, ein Jahr nach dieser Auflösungserklärung 1999 gab es zwei Vorfälle, aus denen die Bundesanwaltschaft, mein früherer Arbeitgeber, anders als ich, geschlossen hat, die RAF habe eine neue Gruppe gebildet. Das war zum einen ein Überfall auf einen Geldtransporter. Da hat man in den weggeworfenen Masken der Täter DNA-Material gefunden von früheren RAF-Leuten. Der zweite Vorfall war im Dezember 1977 ein Ereignis in Wien, als man ein Pärchen beobachtet hat, das ersichtlich eine Bank zum Überfall ausgespäht hat. Es kam zu einer Konfrontation und Schießerei mit der Polizei. Der Mann wurde erschossen, Meyer aus Stuttgart. Die Frau namens Klump ist verhaftet worden, früheres RAF-Mitglied. Daraus hat die Bundesanwaltschaft geschlussfolgert, Sie sehen es unten, es wäre lebensfremd, wenn das normale Beschaffungskriminalität wäre. Ich habe damals schon vermutet, weil es überhaupt keinen Bezug gab, dass es in der Tat nur pure, nackte Beschaffungskriminalität von Kriminellen ist, die eben Geld beschaffen müssen, um überhaupt sozusagen existieren zu können. Deshalb bin ich der Auffassung, wie damals schon jemand aus der Stuttgarter Zeitung, Stefan Geigner, dass die RAF schon damals im Jahr 99 Geschichte war und keine Bedrohung mehr. Seither gibt es kein einziges Ereignis, das dafür sprechen könnte, dass die RAF noch existiert. Deshalb bin ich der Auffassung, wir haben das überwunden. Die RAF existiert in der Tat nicht mehr. Gestatten Sie mir ganz kurz eine Bewertung, vielleicht auch schon in Richtung zu dem, was Sie angedeutet haben. Wir haben im Laufe der Jahre es gewonnen, eine Souveränität zu bekommen als Staat. Wir sind in der Anfangsphase durch das Verhalten, durch die Angriffe der RAF überrascht worden, dass man diesen Staat so und mit diesen Mitteln angreift. Auch im Prozess, wir waren es nicht gewohnt, dass man das Mittelstrafprozess nutzt, um diesen Staat lächerlich zu machen, vorzuführen. Wir haben zwar mit Gesetzen darauf reagiert und diese Gesetze sind nötig gewesen, weil sonst wir insbesondere Prozesse nicht hätten durchführen können. Sie waren nötig, um wie das Kontaktsperregesetz, um diese Zentrale in Stammheim auszuschalten. Gesetze, die zu Recht meines Erachtens bis heute gelten, auch um gewappnet zu sein, nicht für linksterroristisch im eigenen Land, sondern islamistischer Terrorismus, deshalb der Hinweis am Anfang. Da müssen wir gewappnet sein mit allem, was wir haben. Viele, die zurückdenken an den deutschen Herbst 77, berichten fast übereinstimmend, wie sie damals den Eindruck hatten, dass wir auf dem Weg zum Polizeistaat gewesen sind. Dass man laufend in Maschinengewehre geschaut hat bei Kontrollen, dass man auch durch diese Situation Angst bekommen hat und dass wir damals den Eindruck hatten, dass der Staat auf dem Weg war, zu dem zu werden, was die RAF wollte, zu einem Gegner, zu einem Polizeistaat. Und das ist das, was wir geschafft haben, worauf ich stolz bin, dass wir uns nicht auf diesen Krieg eingelassen haben mit der RAF. Das wollte sie uns ja antragen, sondern dass wir sie auf das reduziert haben, was sie strafrechtlich sind, Verbrecher, und sie auch so behandelt haben. Normalität, wie alle anderen auch. Und deshalb war mir es auch wichtig, auf der Zielgeraden, bei der Haftentlassung, sie so zu behandeln wie alle anderen. Auch da nicht im Nachhinein sie auf den Zockel des Kriegsgegners zu stellen und sie wieder aufzuwerten, sondern Normalbehandlung wie jeden anderen auch. Und das ist das, was ich mir erhoffe, wenn das passieren sollte, was ich vorher mal angedeutet habe, dass wir vielleicht mit schlimmen terroristischen Anschlägen von Islamisten rechnen müssen, erhoffe ich mir, dass wir von Anfang an mit einer gewissen Souveränität damit umgehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören.